Dafür haben wir natürlich nicht genügend Zeit. Aber ich möchte wieder mal aus dem Hebräerbrief lesen, als Auftakt für heute, in Kapitel 9, Hebräer Kapitel 9 und Vers 24. Denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Wo ist unser Hohenpriester? Und hier sehen wir sehr deutlich aus diesem Vers, dass das Heiligtum, wie es damals war, ist ein Gegenbild des wahren Heiligtums, und das wahre Heiligtum ist Himmel selbst. Das heißt, unser Herr ist im Himmel, und dort im Himmel ist er der Hohenpriester. Die Stiftshütte hat eine sehr lehrreiche geschichtliche Dimension. Wenn wir zu diesem Modell kommen, zu diesem kleinen Modell, wir haben betont, dass zum Beispiel Brandopferaltar und Waschbecken beschreiben für uns zwei Aspekte der einen Errettung, der einen Erlösung. Wenn wir gläubig werden, bekommen wir Vergebung der Sünden, das ist Brandopferaltar, und wir bekommen zur gleichen Zeit ein neues Leben. Aber wenn wir jetzt geschichtlich die Sache betrachten, kann es auch eine Hilfe sein. Der Herr kam in die Welt hinein und sagte, ich bin die Tür, das ist Johannes 10. Einige Jahre später, einige kurze Jahre später, ist er auf einem Kreuz gestorben. Brandopferaltar. Dann ist er in den Himmel hinaufgefahren und kurz darauf schickte er den Heiligen Geist. Waschbecken. Der Geist, der gekommen ist von oben. Und jetzt ist er im Heiligtum, im Himmel selbst, verschwunden von unseren Augen. Und so hier haben wir ein wunderbares Denkmodell von geschichtlichem Fortgang. Der Herr kam in unsere Erde, ich bin die Tür, ist gestorben auf dem Kreuz, hat den Heiligen Geist geschickt zu Pfingsten, und er ist im Heiligtum, wo wir ihn nicht mehr sehen können. Und dort vertritt er uns vor dem Vater. Um jetzt, heißt es, vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und das sollten wir uns merken. Es heißt nicht bloß, dass er jetzt erscheint vor dem Angesicht Gottes bloß, sondern dass er dort für uns erscheint. Und die Gesamtbetonung in diesem Hebräerbrief ist, dass die Hebräer damals, diese gläubigen Leute von jüdischer Abstammung, sie brauchten einen hohen Priester, um ihnen zu helfen in ihren Glaubensproblemen und Verfolgung und Fragen, die zu ihnen gekommen sind unter dem Druck. Und so brauchen wir auch einen hohen Priester. Aber wir können die Sache auch ein bisschen genauer betrachten. Kommen wir jetzt zum Räucheraltar wieder. Dieser Räucheraltar war ein sehr schöner Altar. und ist aus zwei Materialien gemacht, aus Gold und Holz, Holz mit Gold überzogen. Also, Räucheraltar hat zwei Aspekte. Gerade wie das Brandopferaltar zwei Aspekte, zwei Bestandteile, zwei Materialien, Holz und Kupfer, so hat der Räucheraltar Holz und Gold. Und wir haben das als Gedächtnishilfe benutzt beim Brandopferaltar an die zwei Aspekten, können wir so formulieren, der Beschaffenheit des Herrn, dass er Mensch und Gott war zur gleichen Zeit. Wenn es zu Jesus als hohen Priester kommt, beides ist sehr, sehr wichtig. In Kapitel 4 von Hebräerbrief finden wir folgende Betonung. Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, merken wir wieder mal diese Betonung, durch die Himmel, Jesus, den Sohn Gottes. Jesus, der Mensch, der Sohn Gottes. Hier sind die zwei Aspekte seines Wesens betont. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das heißt, es ist sehr wichtig, wenn wir das Bekenntnis unseres Glaubens festhalten wollen, zu begreifen, dass der Herr sowohl Mensch und Gott ist zur gleichen Zeit. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er weiß genau, was es ist, ein Mensch zu sein. Er war immer ein vollkommener Mensch, aber war Mensch, ist auch heute Mensch. Das ist etwas, das ich vielleicht betonen soll auch. Es gibt Leute manchmal, die den Eindruck bekommen, dass nachdem der Herr weg von der Erde gegangen ist, irgendwie ist seine Menschheit verloren gegangen. Aber Jahre nach der Himmelfahrt schreibt Paulus im Kolosserbrief, in ihm wohnt, nicht wohnte, sondern in ihm wohnt, jetzt noch, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Faszinierende Aussage, nicht wahr? Immer noch. Natürlich immer noch. Weil wir Gläubigen erwarten eine Auferstehung des Leibes. Der Herr ist immer noch Mensch, verherrlichter Mensch, Jesus, der Sohn Gottes. Und es ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Wir merken sogar in Hebräerbrief, dass fast am Anfang des Buches wird betont, dass er Mensch ist. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und das erinnert uns daran, dass der Herr als Mensch in unserer Welt versucht worden war. Und der Teufel kam zu ihm und hat ihn versucht. Und in Antwort auf diese Versuchung, der Herr hat gesagt, der Mensch soll nicht von Brot allein leben. Das heißt, er nahm seine Stelle als wahrer Mensch und beschreibt, was die Quelle des Lebens eines Menschen sein soll. Das heißt, aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, zu leben. Der Mensch soll nicht von Brot allein leben. Und es ist so wichtig zu wissen, dass unser Hohepriester, der jetzt in der anderen Welt vor Gott steht und sich für uns zu verwenden, dass er weiß, was es ist, Mensch zu sein. Er kennt dich durch und durch. Er weiß, was es ist, müde zu sein. Wir lesen das in den Evangelien. Was es ist, durstig zu sein. Was es ist, kritisiert zu werden. Was es heißt, missverstanden zu werden. Er weiß, was es ist, Mensch zu sein. Und wir sind alle schwache Leute. Wir haben alle unsere Schwachheiten. Er versteht sie alle. Und das ist wunderbar, wenn es kommt zu der Frage, der kritischen Fragen des Lebens, dass wir dürfen zu ihm kommen. Und er versteht alle Aspekte unserer Persönlichkeit. Es ist wunderbar, wenn wir solche Freunde auf Erden haben, nicht wahr? Zu denen wir kommen können, ganz offen sein. Und die werden uns akzeptieren, auch wenn wir meinen, wir werden sie schockieren. Weil was wir fürchten als Menschen, ist Ablehnung, nicht wahr? Deswegen hassen wir alle Kritik, oder? Negative Kritik, positive, das ist gar nicht so schlecht. Aber auch dort manchmal kann es schwierig sein. Und so viele Probleme kommen dadurch, dass das erste Mal, dass X mit Y spricht, ist über irgendwas ein kritisches Wort. Und das Endergebnis ist normalerweise, dass der Distanz zwischen den beiden noch größer ist als früher. Oder? Wir fürchten, wir Menschen, Ablehnung. Und das Wunderbare ist, dass unser Herr als Hohenpriester hat uns akzeptiert. Er ist für uns gestorben. Vergessen wir nicht die Reihenfolge der Dinge hier. Er ist für uns gestorben. Und wir finden hier, dass im 1. Johannesbrief ein anderes Bild benutzt wird, aber das kann uns noch ein Stück weiter helfen, diese Sache zu verstehen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen, also wir hätten vielleicht fast erwartet hier, wir haben einen hohen Priester. Aber Johannes schreibt zu Leuten nicht von jüdischem Hintergrund, sondern von heidnischem Hintergrund. Und für die Heiden, der Begriff eines Priesters war nicht ausgerechnet der Begriff, das im Alten Testament vorkommt. Ein Priester in irgendeinem heidnischen Tempel irgendwo. Und so verwendet er den Begriff eines Beistandes, heißt es hier, diese Übersetzung. Ein Helfer, ein Vertreter, fast wie ein Anwalt. Wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, der den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Wir haben einen Beistand, jemand, der uns vertritt, wie ein Rechtsanwalt. Aber hier ist ein sehr interessanter Anwalt. Jesus Christus, der Gerechte. Ich kenne sehr viele sehr gute Rechtsanwälte. Aber ich kenne niemanden, der auf einem Schild außerhalb seinem Büro aufstellen würde, Fritz Schmidt, Anwalt der Gerechte. Obwohl die meisten meiner Freunde versuchen, gerecht zu sein. Und hier ist eine interessante Situation. Der Herr vertritt mich vor dem Vater. Aber er ist total gerecht. Wenn ich zu dem Rechtsanwalt komme und ich bin so 500 Stundenkilometer gefahren in der Stadtzone und das ist eine kleine Übertretung und er versucht, meine Schuld zu mindern. Ja, ich hatte eine sehr schlechte Zeit, ich war in Rothenburg und alles war sehr schwierig und so. Und daher war ich ein bisschen innerlich aufgeregt und ich bin so schnell gefahren und er versucht, meine Schuld viel weniger zu machen, nicht wahr? Mildernde Umstände, heißt es so schön. Aber dieser Anwalt darf das nicht tun. Er muss die Wahrheit sagen. Er ist Jesus Christus, der Gerechte. Er muss total ehrlich sein. Und es gibt Leute in dieser Welt, die hoffen, dass ihre Rechtsanwälte nicht zu sehr ehrlich sind, oder? Jesus Christus, der Gerechte. Also wenn wir näher zu diesem Altar kommen, ganz nah dran, wir merken auch hier oben, gibt es Hörner, vier Hörner. Was waren diese Hörner? Horn ist für hebräisches Denken ein Symbol. Kommt immer wieder in der Bibel vor. Und es ist ein Symbol der Macht. David hat geschrieben, Herr, du hast einen Horn für mich aufgestellt. Das heißt, der Herr hat ihm Macht gegeben. Was ist die Macht oder die Kraft dieses Altars? Nun, ich habe betont, dass kein Tieropfer würde bei diesem Räucheraltar gemacht. Aber als der Hohenpriester dort stand, hat er ein bisschen Blut vom Brandopfer, von einem Opfer hier beim Brandopferaltar, auf den Horn getan. Oh, das ist sehr ausdrucksvoll. Wunderbar. Hier ist der Vertreter und er steht vor Gott für mich. Und er muss die Wahrheit sagen über mich. Oh, weia. Die Wahrheit über mich. Ich kenne nur einen winzigen Teil der Wahrheit. Und ich finde es nicht so schön. Er muss ehrlich sein. Aber er hat eine Antwort. Er hat eine Antwort. Er darf ehrlich sein, weil früher haben wir gelesen, er ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen, Vers 9. dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Auf welcher Basis? Vers 7. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Nicht, dass er wieder mal sterben muss, das haben wir so deutlich gesehen, sondern dass die Wirkung seines einzigartigen, ein für allemal Opfer dauert noch. Und die Kraft, die Macht seiner Vertretung für mich als hohen Priester liegt darin. Dort ist das Blut, das beweist, dass Gott zufrieden ist mit alles, was Jesus getan hat für mich, indem er die Antwort zu jeder Sünde hat. Das ist wunderbar. Er darf ehrlich sein. Er muss ehrlich sein, weil er die Antwort zu jeder Sünde hat. Jesus Christus, der Gerechte. Und wir dürfen das nicht vergessen. Es wäre gut, denke ich, oft ein bisschen Zeit einfach in der Stille, wenn wir alleine sind, an seine Arbeit zu denken. Als Teil unserer Anbetung, ja, aber als Teil Überlegungen, die uns vielleicht ein Stück weiter helfen können in unserem geistlichen Wachstum. Jesus steht dort und ist ehrlich über mein Leben vor dem Vater. Das ist zum Nachdenken, nicht wahr? Er darf es sein, weil es gibt keine Gefahr der Ablehnung. Er wird mich nicht ablehnen. Warum ist es dann, dass ich nicht eher bereit bin? Meine eigene Schwachheit, Sünde und so weiter ins Gesicht zu schauen, um vor ihm damit fertig zu werden. Warum habe ich so viel Angst? Wir haben Angst vor anderen Leuten, falls sie uns ablehnen. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Aber immerhin, ich treffe so viele gläubige Leute auch, jahrelang reife Gläubige, die haben auch immer noch Angst vor Ablehnung. Ich werde es nie vergessen. In einer Gemeinde weit von hier. Ich habe versucht, an einem Abend ein bisschen über diese wunderbare Tatsache, dass der Herr eine Fürsorge hat, nicht bloß für unsere Schuld, sondern für unseren Glauben. Ein junger Mann kam nach vorne hinterher mit den Tränen, die strömten seinem Gesicht. Und ich sagte zu ihm, was ist los? Er sagte zu mir, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. 7 Jahre lang war ich in Haft in Russland, weil ich Kinderstunden gehalten habe. Und er sagte zu mir, mein ganzes Werk, auch in dieser Kinderarbeit, wofür ich 7 Jahre lang in Haft war, ich habe es gemacht, um von dem Herrn akzeptiert zu werden. Und er sagte, heute ist das erste Mal in meinem christlichen Leben, wo ich wahrgenommen habe, dass der Herr mich wirklich liebt und akzeptiert hat. Ich habe versucht, auch meine Arbeit für ihn zu tun, mit der Hoffnung, dass es irgendwie meiner Sicherheit erhöhen würde. 7 Jahre lang in Haft. Dann sagte er Folgendes. Er sagte, das ist das erste Mal, dass ich wirklich Freude gehabt habe in meinem Leben. Das war gewaltig. Ich wusste nicht, was zu sagen. Das ist ein extremer Fall. Aber ich habe es mehrmals erfahren. Diese sind tiefgehende Dinge. Und der Herr will, dass wir diese Angst vor Ablehnung verlieren, weil nur dann sind wir in der Lage, ohne Angst zu sagen, ja, hier ist eine Schwierigkeit, dort ist eine Schwierigkeit, hier muss ich daran arbeiten, hier muss ich eine Sünde bekennen, hier muss etwas fertig gemacht werden. Weil wenn wir Angst haben vor Ablehnung, wir tun das nicht. Und es führt zu Heuchelei. So sehr schnell und zu einer toten Religion. Es ist wunderbar zu wissen, dass der Herr uns akzeptiert hat. Und in diesem Augenblick, für alle von uns, die gläubig sind, er steht vor dem Angesicht des Vaters und vertritt uns vor dem Vater. Also dann, der Herr, Mensch, versteht unsere Situation. Und manchmal sind wir so kritisch von anderen. Hier ist ein Mann, seine Mutter hat sehr wenig zu essen gehabt, als sie schwanger war. Und vor allem nicht das richtige Essen. Und so hat er ein ziemlich schwaches Nervensystem ererbt. Und ist von der Natur her ein bisschen ängstlich. Jemand kommt und sagt zu ihm, du solltest vorne stehen und ein Zeugnis geben. Und schreckt sich zurück und ist erfüllt mit aller Art Zweifel und Verzweiflung und so. Der ihn dazu gefordert hat, seine Mutter hat immer Gutes zu essen, hat ein starkes Nervensystem. Er kann das ohne weiteres machen. Für ihn macht es gar nichts aus. Aber der Unterschied ist nicht in der geistlichen Reife. Der Unterschied ist in der Beschaffenheit, was man ererbt hat. Und wenn du dein Rolls-Royce fährst und ich in meinem 40 Jahre alten Käfer, der wackelt über die Autobahn so. Kritisiere nicht so schnell den Fahrer. Vielleicht das liegt teilweise an der Fahrt. Der Herr hat Mitleid. Er versteht. Aber Vorsicht. Es ist sehr leicht, einen leichten Übergang zu machen und sagen, ja, ja, und daher bin ich nicht verantwortlich. Der Herr behandelt uns als verantwortliche Leute. Und wir dürfen unsere Verantwortung als Menschen für das, was wir tun, annehmen, weil der Herr eine Antwort hat für unser Versagen. Wie gesagt, ich betone weiter und wieder, es ist gut, zurück zu diesem Brandopfer zu kommen und denken, dass er für alle unsere Sünden gestorben ist. Das heißt, er hat in einer Art und Weise bezahlt für unsere geistliche Erziehung. Wenn nicht, hat keiner von uns eine Chance. Und das bedeutet, ich betone, kein Freibrief für die Sünde. Weil wenn wir einfach so leben, als ob es uns gleichgültig wäre, dann besteht die Gefahr, nicht dass wir einst gerettet worden waren und jetzt haben unser ewiges Leben verloren. Nein, sondern dass wir beweisen an dieser Mangel an Frucht in unserem Leben, dass wir nie die Sache begriffen haben. Das ist auch sehr ernst zu nehmen. Das Grundbekenntnis ist Jesus Christus ist Herr. Und wenn ich zu ihm komme, ich nehme ihn als Herr an. Daher, wenn ich mich benehme, als ob er mein Herr nicht wäre, kann ein großes Fragezeichen hervorkommen, ob ich überhaupt verstehe, worum es geht. Also, Jesus Christus, unser Hohenpriester. Die Macht des Räucheraltars liegt in dem Blut des anderen Altars. Dann die schöne Sache. Er ist nicht bloß Mensch, er ist Gott. Und daher musste eine Änderung gemacht werden in der Priesterschaft sogar. Weil wenn wir Hebräerbrief lesen, wir merken, dass zur Zeit des Alten Testamentes die Priester waren Söhne Aarons. Jesus war nicht in diesem Stamm. So auf Erde hat er kein Recht, ein Priester zu sein. Aber es gab auch im Alten Testament ein anderer Stamm, eine andere Linie sozusagen, ein anderer Hohenpriester, Melchisedek. Und die ganze Betonung des Hebräerbriefes ist, dass unser Hohenpriester nicht, er ist kein Mitglied des Stammes Aarons, sondern er ist, Vers 10 von Kapitel 5, Hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und in Vers 20 von Kapitel 6, Vers 19, Verzeihung, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Merken wir die symbolische Sprache, in das Innere des Vorhangs, hinter diesem Vorhang. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Also wir nehmen nicht die Zeit jetzt, in alle Einzelheiten der Ordnung Melchisedeks zu gehen. Aber dieser Melchisedek, der König von Salem war, ein Priester Gottes des Höchsten in 1. Buch Mose, erschien plötzlich. Aus nirgendwo, fast. Und in einem Buch, wo alle wichtigen Leute eine Abstammung, ein Geschlechtsregister haben, fehlt bei ihm ein Geschlechtsregister. Das heißt in 1. Buch Mose. Es ist nicht, dass er keine Vater und Mutter buchstäblich hatte. Es ist in dem Buch, 1. Buch Mose, wo alle wichtigen Leute ein Geschlechtsregister, ein Abstammungsregister hatten, es fehlt bei ihm das. Und das benutzt Hebräerbrief, zu zeigen, Vers 3 von Kapitel 7, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, das heißt, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester auf immer da. Und der Hauptpunkt dieses Vergleiches ist, dass gerade wie Melchisedek erschien zum richtigen Zeitpunkt, um Abraham zu helfen bei einer kritischen Entscheidung in seinem Leben. So unser Hohenpriester lebt in der Macht eines unauflöslichen Lebens. Kapitel 7, Vers 16. Er ist nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden, Priester, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Hier ist die Betonung der anderen Seite, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ein ewiges Leben ist, hat, dass er in Ewigkeit als unser Hohenpriester wirken kann. Und das ist auch sehr wichtig. Damals waren es einige gute Hohenpriester und einige, die nicht so gut waren. Und vielleicht eine Zeit lang waren sie eine Hilfe. Und du kommst regelmäßig und sprichst und das war eine Hilfe, sicher. Und dann eines Tages kommst du, den Hohenpriester zu besuchen. Gestern ist er gestorben. Und er hat mich gekannt. Und jetzt musste ich neu mit einem neuen Mann und er hat keine Ahnung. Nein, nein, so ist nicht die Situation bei uns. Unser Hohenpriester hat ein unauslöschliches Leben. Er lebt für immer. Das ist wunderbar. In der Kraft dieses Lebens. Ich kann zu ihm kommen mein ganzes Leben lang. Er versteht alle Einzelheiten. Er besitzt alle Informationen über mein Leben. Und ich darf zu ihm kommen. Das Problem mit mir ist ganz einfach. Ich komme nicht oft genug. Er betet für mich. Bete ich zu ihm? Er redet zum Vater sozusagen, für mich rede ich mit ihm. Wir haben gestern gesehen, dass die Grundlektion des Räucheraltars ist Gebet. Und Gebet hat diese zwei Seiten. Und was so ermutigend ist, aber zur gleichen Zeit herausfordernd. Der Herr sagte zu Petrus, ich habe für dich gebetet. Das heißt, Petrus' Schwachheit, diese Schwäche in seiner Persönlichkeit, in einer Atmosphäre sehr positiv und impulsiv zu reagieren und in einer anderen Atmosphäre ganz das Gegenteil zu machen. Diese Schwäche ist schon ein Gebetsanliegen für den Herrn gewesen. Ich bin nicht so sicher, dass es schon ein Gebetsanliegen für Petrus gewesen war. Ich habe für dich gebetet. Und hier ist es für mich jedes Mal, dass ich darüber nachdenke. Er lebt und er verwendet sich für mich. Und ich, 5 Minuten bevor ich ins Bett krieche, oder? Oder in der Früh ein paar Minuten. Wachstum kommt durch den Kontakt mit unserem Hohenpriester, der uns kennt. Bewusstsein des Akzeptiertseins kommt durch Kontakt mit unserem Hohenpriester. Und dann denke ich an den Hohenpriester selbst. Wenn wir ihn hier sehen, dieser Hohenpriester, mit seiner schönen Kleidung. Wenn man die Beschreibung liest, und die Beschreibung des Hohen Priesters ist eine lange Beschreibung im 2. Buch Mose. Es gibt eine Betonung, die immer wieder vorkommt. Das ist 2. Buch Mose 28. Und seine herrliche Kleidung wird beschrieben. Interessanterweise ist er bekleidet in ähnlichen Farben und Stoffen wie Vorhang und Tür. Wird immer wieder betont. Und wir lesen, dass er ein Schulterstück hat. Und auf diesem Schulterstück waren 2 Steine. Auf diesen Steine, Vers 11, in Stein, Schneidearbeit als Siegelgravur, sollst du die beiden Steine stechen nach dem Namen der Söhne Israel mit goldenen Einfassungen umgeben, sollst du sie anfertigen. Dann setze die beiden Steine oben auf die Schulterstücke des Ephods als Steine des Gedenkens für die Söhne Israel. Und Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Schultern tragen vor dem Herrn zum Gedächtnis. Und dann Vers 15, und mache die Brusttasche. Und es wird beschrieben und dann eine lange Beschreibung, Vers 17, besetze sie mit eingesetzten Steinen. Vier Reihen von Steinen, die sind Edelsteine, eine Reihe Karneol, Topaz, Smaragd und so weiter. Und an diesen Steinen die Namen, Vers 21, die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen. 12 an der Zahl entsprechend ihren Namen, in Siegelgravur sollen sie hergestellt werden, jeder seinem Namen entsprechend für die 12 Stämme. Vers 29. So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. In die Brusttasche für den Rechtsspruch aber lege die Urim und die Tumim, damit sie auf dem Herzen Aaron sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israel beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Vers 38. So sei es auf der Stirn Aarons. Das heißt, das Stirnblatt, Vers 36. Graviere darauf mit Siegelgravur ein Heiligkeit dem Herrn. Vers 38. So sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage. Immer wieder kommt diese Betonung. Trage, trage, trage. Auf seine Schulter, auf seine Brust und auf seinen Stirn. Er soll gewisse Dinge tragen. Es ist die Tragfähigkeit unseres hohen Priesters, das betont wird. Meine liebe Leute, merken wir, was auf diesem Edelstein war? Die Namen von einigen sehr eigenartigen Menschen. Wenn man darüber nachdenkt, wie sie sich benommen hatten, diese Söhne Jakobs, und jetzt ihr Namen veredelt auf den Schultern und auf der Brust des Hohen Priesters. Beständig vor dem Herrn, zu Gedächtnis, er trug ihr Namen veredelt. Wie sieht dein Name aus? Er trägt dein Name auch, nicht wahr? Wie sieht's dort aus oben? Ich sehe nicht so sehr wie ein Edelstein aus, das sieht man genau sehr schnell, nicht wahr? Aber für ihn, wie sehe ich ihn aus? Das Neue Testament sagt zu uns alle, dass wir bauen. In unserem Leben. Es gibt ein Fundament. Christus Jesus. Wir bauen darauf. Wir haben die Möglichkeit, darauf zu bauen, nutzlos oder nutzvoller. Das Nutzvolle? Gold, Silber, Edelsteine. Der Herr will uns verwandeln. Aber was ich so wunderbar empfinde, ist, dass dieser hohe Priester trägt alle Namen veredelt auf seiner Brust und auf seiner Schulter. Er sieht uns in Christo. Das ist gewaltig. Manchmal denke ich, der hohen Priester sollte sich schämen, meinen Namen dort zu haben.
Dein Name.
Freut euch, sagt der Herr zu seinen Jüngern, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Namen schon dort. Die kennen dich im Himmel. Du bist erwartet im Himmel. Dein Name ist schon da. Aber auf diese Art und Weise, das ist, geht über alle meine Begriffe hinweg. Und im Alten Testament kam das so deutlich zum Vorschein. Auf den Schultern. Oh, was für eine Last ist mein Name manchmal. Schäme mich. Was für eine Last, mich zu tragen. Weil wenn der Herr meinen Namen trägt, trägt er mich. Ist er tragfähig? Es gibt Leute in einer großen Gruppe wie heute, die tragen was auf ihren Schultern. Er trägt dich. Lasst uns das begreifen. Seine Schultern sind stark. Er ist herniedergekommen auf diese Erde, damit er seine Schultern unter deiner Last stellen könnte. Jetzt trägt er deinen Namen vor dem Vater. Ich denke in diesem Zusammenhang immer an Johannes, Kapitel 13. Dort war wieder mal eine Gruppe von eigenartigen Menschen. Mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Petrus impulsiv. Nathanael so stark und stolz über seine Herkunft. Johannes und Jakobus. Ich weiß nicht, welche Art Psychologie Sie hatten mit Ihrer Mutter. Könnt ihr euch vorstellen, hier sind zwei erwachsene Männer und die kommen mit ihrer Mutter zu Jesus. Und die Mutter sagt, Herr, ich will, dass diese meine zwei Söhne. Mensch, oh, komplizierte Psychologie. Alle diese Leute. Thomas mit seinen intellektuellen Zweifeln. Alle zusammen. Und was lesen wir? In Kapitel 13. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Das heißt im vollen Bewusstsein von der Tatsache, dass er der Sohn des Vaters war. Dass er unterwegs war, wieder mal nach Himmel. In dem Augenblick dachte er an diese Menschen, die mit ihm waren. Und er liebte sie bis ans Ende. Die waren nah zu seinem Herzen. Er liebte sie so sehr, dass bald darauf wird er für sie sterben. Wird er auferstehen? Wird er in den Himmel hinauffahren, um für diese Leute sich vom Angesicht Gottes zu verwenden? Er trägt ihre Namen auf. Auch. Du, er liebt dich auch. Wir brauchen das wirklich zu begreifen mit Herz und Verstand, um Fortschritt zu machen in unserem Geist. Der Herr hat schwere Dinge zu Petrus zu sagen hinterher. Und seine Methode ist wunderbar zu sehen in Johannes 21, als sie zusammen zu Frühstück waren und nachdem die Jünger ein Wunder erlebt hatten und viele Fische gefangen hatten. Der Herr kam zu Petrus und sagte zu ihm, liebst du mich? Aber zuerst hat er Petrus gewärmt, hat ein Feuer angezündet und hat ihn gespeist. So dass, wenn der Herr jetzt in sein Herz hineinbohrt, seine Kritik wird nicht als Ablehnung empfunden. Weil letzten Endes der Herr in seiner Liebe für uns möchte, dass wir wachsen und so ab und zu mal muss er uns kritisieren. Er muss unsere Schwachheiten und unsere Sündhaftigkeit, er muss sie bloßstellen. Er muss aufdecken. Und das ist die kritische Phase. Wie werde ich reagieren? Werde ich mich zurückschrecken? Oder bin ich bereit, dort zu bleiben und ihn sprechen lassen? Daher, vorher, gibt er uns die Zuversicht seiner Liebe. Also dann, der Hohepriester, für immer lebt, sich für uns zu verwenden. Aber in der Stiftshütte damals, der Hohepriester stand vor dem Räucheraltar. Und dieser Räucheraltar war in der Nähe der Bundeslade, aber dazwischen war ein Vorhang. Warum war das? Nach der Pause werden wir sehen.